Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Wort Gottes für diese Predigt steht geschrieben beim Evangelisten Markus im 14. Kapitel. Und als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte, sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, segne dein Wort an unseren Herzen und hilf, dass auch wir unser Leben ganz ausrichten auf deinen Sohn Jesus Christus und auf sein Kreuz, an dem er uns erlöst hat. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, es ist wunderbar, wenn wir uns in den Jüngern Jesu wiederentdecken. Sie sind ja auch allzu menschlich, eben genauso wie wir. Jeder von ihnen will gerne der Größte oder der Wichtigste sein. Das haben wir am vergangenen Sonntag gehört. Und sie haben den Ehrgeiz, alles richtig zu machen und alles richtig zu verstehen. Und wir dürfen zuschauen, wie sie daran scheitern. Ihr kennt die Geschichten. Im Boot sind sie bei dem Sturm voller Angst, obwohl Jesus doch da ist. Am Ostersonntag können sie nicht fassen, dass Jesus auferstanden ist, obwohl er doch vor ihnen steht. Und immer wieder muss Jesus sie zurechtweisen. Zum Beispiel Petrus, der für seinen Herrn und Meister kämpfen will, der ihn raushauen will. Und der doch scheitert und seinen Herrn sogar verleugnet. Wir sehen die Jünger scheitern, als sie die Mütter mit den lauten Kindern von Jesus fernhalten wollen. Lass die Kinder zu mir kommen. Wir sehen sie scheitern, als sie miterleben, wie Jesus den reichen Jüngling belehrt. Seinen ganzen Besitz sollte der verkaufen und das Geld den Armen geben. Und wir hören die Jünger fragen: Wer kann dann selig werden? Nun meinen die Jünger, sie hätten dazugelernt. Sie meinen, sie haben so nach und nach verstanden, wie man sich im Reich Gottes verhält. An oberster Stelle stehen die Armen, die versorgt werden sollen. Und nun beobachten sie, wie diese Frau kostbares Nardenöl nimmt und Jesus salbt. Dieses Öl ist mehr wert, als ein Arbeiter damals im Jahr verdient hat. Also umgerechnet irgendetwas bei 12.000 Euro aufwärts. Das ist doch der Inbegriff der Verschwendung. Diesmal wissen sie sich im Recht. Allen voran ist es Judas Iskariot, der das Wort führt. Das kann doch nicht sein. Was hätte man mit diesem Geld Gutes tun können? Jesus selbst hat doch gesagt, dass er es nicht nötig hat, in dieser Weise verehrt zu werden. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Was werden diese Jünger da gedacht haben, als Jesus sie nun aus heiterem Himmel zurechtweist? Lasst sie, was bekümmert ihr sie? Das kann doch nicht sein. Wieder lagen sie falsch. In der Nachfolge Jesu ruckelt es. Ständig geraten die Leute aneinander. Der eine meint es besser zu wissen als der andere. Und gerade dann, wenn jemand etwas Positives bewirken will, gerade dann, wenn jemand vorangeht, dann knirscht es. Aktuell können wir das in der Gesamtkirche erleben. Zwei Seiten versuchen, die Kirche zu retten. Sie geraten darüber in Streit und stehen in der Gefahr, alles zu verlieren. Wir Menschen sind eigenartig. Oft sehen wir zu sehr auf uns und auf unsere Interessen. Wir achten zu wenig auf unsere Mitmenschen. Dann wieder sehen wir auf unsere Mitmenschen und ärgern uns. Wir arbeiten uns an ihnen ab. Dann fangen wir an, uns für das Gute einzusetzen. Dann versuchen wir, alles richtig zu machen. Aber wir tun es so, dass es die anderen sehen. Wir Menschen kriegen es sogar hin, scheinbar selbstlos anderen zu helfen, nur um dadurch selbst in einem besseren Licht zu stehen. Andere sehen das und ärgern sich darüber und haben es im Anschluss ein bisschen schwerer mit der Nächstenliebe. Ja, wir Menschen sind eigenartig. Aber, das ist das Besondere, genau unter solchen Menschen, wie auch wir das sind, möchte Jesus sein, möchte Jesus zu Hause sein. Ja, 2 Tage vor dem Passafest ist er im Hause Simons, des Aussätzigen. Vielleicht hatte Jesus selbst ihn geheilt. Jesus gibt sich ab mit Menschen, die ausgegrenzt wurden oder eben mit Menschen, die sich tatsächlich immer wieder falsch verhalten. Die mal das Hosianna rufen und mal das Kreuzige und dabei gar nicht wissen, was sie tun. Wie wird nun hier ein Schuh draus? An dem Punkt, an dem wir erkennen, dass wir selbst auf diesen Jesus angewiesen sind, wo wir erkennen, dass er für uns und um unsertwillen den Weg ans Kreuz geht, um uns zu erlösen. Es wird ein Schuh draus, wo wir dankbar erkennen, mein Heil liegt allein in dem, was mein Heiland Jesus Christus für mich getan hat, nicht in dem, was ich selbst zu meinem Heil beitrage. Im Gegenteil, dort, wo ich mein eigenes Tun groß mache, stehe ich in der Gefahr, Christus klein zu machen und damit mein Heil zu verlieren. Wir sind hier im Hause Simon des Aussätzigen, mittendrin und ganz nah dran an dem hohen Glaubensartikel der Rechtfertigung. Wir sind mittendrin in der Frage, wie sich Glaube und gute Werke zueinander verhalten. Und wir merken, wie das plötzlich ganz praktisch wird und was diese Unterscheidung für unmittelbare Auswirkungen auf unser Miteinander hat. Der reiche Jüngling sollte alles verkaufen und seinen Besitz den Armen geben und Jesus nachfolgen. Alles sollte er in den Dienst Jesu stellen. Aber das ging schief, denn all sein Tun stand bei ihm unter der Überschrift: Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Ganz anders nun diese Frau. Sie hat das teure Öl nicht verkauft, sie hat es nicht den Armen gegeben. Und trotzdem lobt Jesus sie, er verteidigt sie gegen die anderen und hebt ihren bleibenden Ruhm in der Kirche hervor. Wie kann das zusammenpassen? Jesus kann in die Herzen schauen. Er schaut in das Herz dieser Frau. Wir Menschen kriegen das nicht immer hin. Manchmal liegen wir richtig, doch immer wieder kommt es bei uns zu Fehleinschätzungen. So wie bei dieser Frau. Es hätte ja sein können, dass sie sich durch ihre großmütige, im wahrsten Sinne salbungsvolle Tat selbst hervortun wollte. Dass sie sich bei Jesus Anerkennung erwerben wollte. So sah es für manch einen Jünger zumindest aus. Doch Jesus erkennt ihr Herz. Das Werk, das diese Frau tut, ist eine Folge ihres Glaubens und ihrer Liebe. Sie steht ganz in der Liebe zu ihrem Herrn und Heiland. Und das Öl, das teure Öl, wird zum Zeichen für diese Verbundenheit im Glauben. Diese Frau ist bereit, ihr ganzes Leben in den Dienst ihres Herrn zu stellen. Während die Jünger mit ihrem moralischen Fingerzeig noch an der Frage hingen, welche Werke denn nun vor Gott Anerkennung verdienen und welche nicht. Wir Menschen haben ein ganz gutes Gefühl für solche Dinge, wenn wir dabei auf uns selbst schauen. Das gleiche Werk kann entweder aus Selbstsucht oder aus Selbstlosigkeit erfolgen. Und dazwischen gibt es dann die ganze Bandbreite. Wir tun gut daran, dass wir uns selbst immer wieder überprüfen und uns immer wieder fragen, was uns in unserem Tun antreibt. Und dann heißt es auch für uns immer wieder hin zu unserem Heiland Jesus Christus und unter sein Kreuz. Schwieriger wird es, wenn wir das Tun anderer beobachten, wie eben auch die Jünger das Tun dieser Frau beobachten. Manches fühlt sich richtig an, manches fühlt sich falsch an, aber wir können es nicht so richtig greifen. An jedem selbstlosen Einsatz in der Gemeinde klebt leicht der Geschmack der Selbstdarstellung, weil sich die Werke eben nach außen oft nicht unterscheiden. Gleichzeitig gibt sich die Selbstdarstellung in einer Gemeinde den Anstrich des selbstlosen Einsatzes. Wobei ich nicht glaube, dass es in unseren Gemeinden eine solche Form von Selbstdarstellung gibt. Von der Sache ist es wohl eher so, dass sich Menschen mit ihren Gaben einbringen, dass sie dann Freude darin finden und sich dann natürlich auch über die Anerkennung freuen. Und da kann man durchaus verstehen, wenn diese Anerkennung wiederum zu einer Motivation für das Tun wird. Doch dass die ganze Geschichte dann in ihrer Außenwirkung leicht kippen kann, auch das wissen wir. Die Frage ist, warum werden die Jünger unwillig? Warum ärgern sie sich? Selbst wenn es bei dieser Frau tatsächlich ein Akt der Selbstdarstellung gewesen wäre. Warum hat es bei ihnen nicht Zuwendung und den Drang zur Fürsorge ausgelöst, dass man dieser äußerlich reichen, aber innerlich und geistlich armen Frau zurechthilft? Die Jünger scheinen sich zu ärgern, dass diese Frau im Mittelpunkt steht oder irgendwie wichtig ist, ob nun zu Recht oder zu Unrecht. Es geht den Jüngern wie den Menschen am Essenstisch, die sich zurückhalten und warten, bis das gemeinsame Essen beginnt. Wenn ein anderer sich schon vorher etwas nimmt und anfängt, dann sind sie nicht etwa innerlich frei, weil sie ja gerne warten, bis es losgeht. Nein, die anderen Menschen am Tisch ärgern sich, weil sie eigentlich selbst am liebsten auch schon etwas nehmen und anfangen möchten. Das ist so bei jedem Verhaltenskodex, dem man sich unterordnen muss, auch wenn man das gerne tut, dass man sich trotzdem ärgert, wenn andere das nicht tun, und das offenbart immer wieder so ein bisschen den eigenen Drang die eigenen kleinen Nötchen und Problemchen mit einem solchen Verhaltenskodex. Für uns sind das bei solchen Dingen, die nach außen vom Werk her gleich aussehen, für uns sind das Welten, die dazwischen liegen, die zwischen Selbstdarstellung und selbstlosem Einsatz stehen. Also so weit auseinander wie richtig und falsch, wie schwarz und weiß, obwohl es nach außen eben oft keinen Unterschied gibt. Aber ganz gleich, wie riesig diese Unterschiede in unseren Augen sein mögen, wenn es darum geht, was bei Gott zu unserer Gerechtigkeit oder zu unserem Heil beiträgt, dann fällt alles dahin und wird gleich und nichtig. Da zählt dann allein, was der Herr Christus für uns getan hat und tut. Für uns Menschen sieht es trotzdem so aus, als sei ein selbstloser Mensch durch sein Verhalten schon viel näher dran an Gott als ein selbstsüchtiger Mensch. Aber in Wirklichkeit bewegen wir Menschen uns in diesen Dingen auf einer Ebene und kommen durch unser Verhalten nicht näher an Gott heran. Da bleiben wir ganz auf ihn angewiesen. Und das Besondere ist, dass er uns nicht eine Strickleiter hinhält, an der wir dann irgendwie zu ihm hochklettern können, sondern das Besondere ist, dass er herunterkommt zu uns, eben auf unsere Ebene. Denn ganz nebenbei ist der Herr Christus in dieser Geschichte gesalbt worden. Er ist ja auch der Gesalbte, der Messias, der Christus. Aber während Könige damals für einen hohen Thron gesalbt wurden, während sie auserwählt wurden zu großer Herrschaft und großem Ruhm, wird dieser Davidsohn gesalbt für sein Begräbnis. Ja, zwei Tage später wird man eine Dornenkrone auf sein gesalbtes Haupt drücken. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darin liegt unser Heil. Wir wären alle in Ewigkeit verloren, wenn Jesus Christus nicht diesen Weg ans Kreuz gegangen wäre, zu dem er von dieser Frau gesalbt wurde. Wer in der Gefahr steht, sich selbst hervorzutun, der muss erkennen, in allen Dingen bin ich allein auf das angewiesen, was Jesus Christus für mich getan hat. Und zwar nicht weniger als andere Menschen, auch wenn ich mich manchmal vor ihnen hervortue. Und wer dadurch bekümmert wird, dass andere Menschen sich hervortun, auch der muss erkennen, ich selbst bin nicht weniger auf meinen Heiland Jesus Christus angewiesen als diese anderen, die sich in meinen Augen vielleicht falsch verhalten. Wir gehen nun in die Karwoche und unter das Kreuz. Und man muss sich vorstellen, wie dort die Jünger und die Frau mit dem Salböl zusammenkommen und stehen unter dem Kreuz. Auch die Jünger, die gerne besonders groß sein wollten. Und wie dort vielleicht sogar der reiche Jüngling steht, Gott möge es geben, der nur sein Tun im Blick gehabt hat. Sie alle stehen dort unter dem Kreuz und erleben, wie der Sohn Gottes stirbt. Und sie erkennen dabei, dass er das für sie tut. Da werden sie dann alle von großer Dankbarkeit erfüllt, alle gleichermaßen. Sie alle wissen, mein Herr und Heiland hat alles für mich getan, nicht nur das, was an meinem Tun noch gefehlt hat. Diese Dankbarkeit ist es, die die Kirche Jesu Christi seit 2000 Jahren prägt. Diese Dankbarkeit prägt auch unsere Gemeinde, auch unser Miteinander. Diese Dankbarkeit füreinander hat auch die Kraft, zwischenmenschliche Spannungen und Nöte zu überwinden, weil sie uns ganz ausrichtet auf den, der alles für uns getan hat, was nötig war. In seiner Nachfolge gehen wir nun in die Karwoche und dem Osterfest entgegen. Er hat uns bereits in unserer Taufe hineingenommen in sein Leben der Auferstehung. Er möge uns helfen, dass wir unter seinem Kreuz alles Alte ablegen und dann mit frohem Mut dem Ziel unseres Lebens entgegengehen. Denn er hat es uns erworben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.